Die frühen Kapitel von 2. Mose zeichnen kein zufälliges Bild, zuerst die Befreiung aus der äußeren Knechtschaft, dann die göttliche Versorgung und zuletzt die Konfrontation mit einem inneren Feind, Amalek. Warum ist genau dieser Kampf gegen Amalek so wichtig für das Wachstum des Volkes Gottes und das Entstehen seiner Wohnung auf Erden? Die Erzählung führt uns hinein in die Einsicht, dass die endgültige Bedrohung nicht von außen, sondern aus unserem Inneren kommt und dass ihr Sieg für das Kommen des Königreichs und für den Aufbau der Gemeinde unabdingbar ist. Amalek als Bild des feindlichen Fleisches. Amalek erscheint in der Heiligen Schrift nicht nur als ein konkreter Gegner Israels, sondern als ein dichterisches Bild für eine innerliche Macht, die der Gemeinde am meisten schadet, das Fleisch. Beobachtet man die biblischen Erzählungen, wird deutlich, dass Amalek nicht bloß punktuell zuschlägt, sondern systematisch die Schwächsten angreift und das Vorwärtskommen des Volkes hemmt. Solch eine Beschreibung hilft zu erkennen, dass hier nicht primär von einzelnen Fehltritten die Rede ist, sondern von einer disponierten Lebenskraft, die Gemeinschaft zerreißt und den Aufbau des Hauses Gottes sabotiert. Im Alten Testament wird mit keinem Feind so gründlich verfahren wie mit Amalek, denn Amalek ist ein Typus des Fleisches, des letzten Gegners des Reiches Gottes. Das Fleisch verhindert den vollen Aufbau der Gemeinde. Solange es ein Problem bleibt, kann das Reich nicht kommen. In der Apostelgeschichte der geistlichen Erfahrung findet sich dazu eine prägnante Deutung, es heißt in Galater 5,17, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, denn diese liegen miteinander im Streit, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Dieses Wort macht die Dynamik deutlich, das Fleisch ist kein neutrales Hindernis, sondern ein aktiver Widerstand gegen das Vorangehen Gottes. Wenn das Fleisch in einer Gemeinde Gestalt annimmt, äußert sich dies nicht nur in offenem Ungehorsam, sondern auch in subtilen Selbstzentriertheiten, die das gemeinsame Ziel blockieren. Die praktische Konsequenz dieser Einsicht liegt weniger in allgemeiner Schuldzuweisung als in klarer geistlicher Unterscheidung. Amalek ist die Struktur, die das Reich hemmt, weil sie ungöttliche Herrschaft errichtet. Zugleich eröffnet die biblische Perspektive Hoffnung, denn die Ermahnung des Paulus zeigt, dass dieser Kampf benannt und verstanden werden kann. So bleibt die Einladung, die eigene Körnigkeit des Leibes wahrzunehmen, nicht in Resignation endend, sondern öffnet den Blick für das Wirken des Geistes, der die Gemeinde zur Freiheit ruft und ins Bauen führt. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, denn diese liegen miteinander im Streit, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Die Erkenntnis, Amalek als Typus des Fleisches zu sehen, lädt zu einem demütigen Nachsinnen über die Strukturen im eigenen Leben und im Gemeindeleben ein. In diesem Raum der Besinnung wird deutlich, wie sehr Heilsgeschichte zugleich eine Befreiung von inneren Mächten ist, eine Befreiung, die nicht abrupt eintritt, sondern im mühseligen, aber hoffnungsvollen Prozess der Umformung durch den Geist geschieht. Beten in Einheit mit dem fürbittenden Christus. Das Bild von Mose auf dem Hügel, dessen Hände getragen werden, gehört zu den eindrücklichsten biblischen Sinnbildern für gemeinsames Beten und himmlische Fürbitte. Es ist keine bloße historische Szene, sondern eine theologische Darstellung davon, wie irdische Standhaftigkeit und himmlische Fürsprache zusammenwirken. Während Josua im Feld kämpft, ist das Tun des Volkes gekoppelt an das Aufgerichtetsein von Mose. In diesem Zusammenspiel wird sichtbar, dass das Ringen gegen feindliche Mächte nicht allein in menschlicher Anstrengung aufgeht, sondern in der Verbindung von oben und unten. Das Bild von Aaron und Hur, die Moses Hände hochhalten, ist ein Sinnbild der Gemeinschaft im Gebet zwischen Christus und uns. Wenn Christus für uns Fürbitte einlegt, beten auch wir und schließen uns seiner Fürbitte an. Zu dieser Szene heißt es in 2. Mose Kapitel 17 Vers 12, da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Dieses Wort legt nahe, Gebet ist nicht eine isolierte Handlung Einzelner, sondern eine gemeinschaftliche Trägerschaft, die das Werk der Fürbitte ermöglicht. Wenn Christus im Himmel für uns eintritt, findet dieses Eintreten in der Gemeinde Antwort, in dieser Antwort formt sich die bleibende Kraft, die dem Fleisch entgegenhält. Aus dieser Beobachtung erwächst eine pastorale Folgerung, die zur Hoffnung führt, Gebet, das in Gemeinschaft gestärkt und von himmlischer Fürbitte begleitet wird, verändert die Geschicke des Kampfes gegen Amalek. Es geht nicht um ein Erfolgsrezept im Sinne mechanischer Wirksamkeit, sondern um die Einsicht, dass die Verbindung mit der fürbittenden Christusgestalt die begrenzten menschlichen Kräfte übersteigt und den Raum schafft, in dem Gottes Reich wirken kann. Diese Gewissheit schenkt Mut, das Gebet als wirkliche Waffe zu sehen, getragen von der Gemeinschaft der Heiligen. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Die Szene von Aaron und Hur ermutigt zu einer gebetlichen Haltung, die auf Gemeinschaft und auf die Gegenwart Christi ausgerichtet ist. Wer sich von der Vorstellung löst, Gebet sei allein private Frömmigkeit, entdeckt eine lebendige, gemeinschaftliche Wirklichkeit, eine getragene Fürbitte, die in Gottes Händen das Umfeld für den Aufbau seines Hauses freimacht. Radikale Tötung des Fleisches durch Geist und Gehorsam. Die Schrift nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um das Gericht über den alten Menschen geht, seine Kraft ist gebrochen im Kreuz, zugleich aber bleibt die praktische Erfahrung des Christen ein fortwährendes Ringen. Beide Seiten erscheinen im Neuen Testament, die rechtliche Stellung des Gekreuzigten und die reale Notwendigkeit des täglichen Lebenswandels. Beobachtet man die Briefe des Paulus, so fällt auf, dass die Befreiung nicht automatisch alle Gewohnheiten auslöscht, sondern die neue Lebensführung durch den Geist zur täglichen Aufgabe macht. Wir kämpfen auch gegen Amalek, indem wir durch den kämpfenden Geist das Fleisch zu Tode bringen. Römer 6:6 sagt, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist. Dennoch macht Römer 8:13 deutlich, dass wir weiterhin durch den Geist die Werke des Leibes zu Tode bringen müssen. Römer 8:13 bringt diesen Vorgang nüchtern auf den Punkt, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes zu Tode bringt, werdet ihr leben. Ebenso heißt es in Galater 5:24, die aber des Christus Jesus sind, haben das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Diese Worte verbinden das paulinische Faktum des Kreuzes mit der praktischen Aufforderung zur Mitarbeit des Geistes, nicht ein bloßes Gefühl der Entsagung, sondern eine von innen geleitete Tötung der Herrschaft des Fleisches ist gemeint. Die Konsequenz dieser Wahrheit fordert eine sorgfältige innere Unterscheidung. Tötung des Fleisches heißt nicht nur Verzicht auf das Offensichtliche, sondern auch die Abkehr von allen Momenten, in denen Selbstsucht sich als Gutes tun tarnt. Zugleich ist darin Trost verborgen, die Macht. Die Freimacht ist der Geist selbst. In dieser Spannung zwischen Gericht und Gnade findet die Gemeinde ihre Kraft, nicht durch Selbstgerechtigkeit, sondern durch eine demütige Hingabe, die vom Geist durchdrungen ist und dadurch das Leben neu formt. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes zu Tode bringt, werdet ihr leben. Die aber des Christus Jesus sind, haben das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Die Vorstellung vom gekreuzigten alten Menschen und vom Werk des Geistes lädt zu einem ruhigen, doch entschiedenen Vertrauen ein. Die notwendige Tötung des Fleisches ist nicht das Ergebnis menschlicher Willensanstrengung allein, sondern die Frucht einer inneren Gemeinschaft mit dem Geist. In diesem Prozess offenbart sich Gottes Geduld und seine Absicht, die Gemeinde in wahrem Leben aufzurichten. Herr Jesus, danke, dass du als Fürbitter und als der kämpfende Geist bei uns bist. Schenke uns die Gemeinschaft mit deiner Fürbitte, stärke unseren Geist durch deine Priesterschaft und hilf, dass in uns alles, was dir entgegensteht, durch den Geist überwunden und vor dir zur Ruhe gebracht wird. Segne uns, dass wir in deinem Leben bleiben und so dem Aufbau deiner Wohnung dienen können.